Bei niemand anderem ist Rettung zu finden. Unter dem ganzen Himmel ist uns Menschen kein anderer Name gegeben, durch den wir gerettet werden können. Und es sagt der Apostel Petrus und sagt es in einem Zusammenhang über Jesus. Und er hat erlebt, dass jemand geheilt wurde im Namen Jesu. Die Menschen haben gefragt, wie gibt es, dass dieser Gelähmte geheilt wurde? Und der Petrus, der macht diese Aussage. Und der Petrus, der spricht eigentlich ein Wort aus, das wir gar nicht so richtig verstehen in unserer deutschen Sprache. Er spricht von diesem Shalom Gottes. Jesus wird in der Bibel als der Friedefürst genannt. Eigentlich dieser Shalom Gottes, dieser allumfassende Friede Gottes. Mitten in so einer verrückten, kaputten Welt. Ich laufe, ich eile, ich komme zum Gnadenthron. Ist klasse, wie ihr singt, wie du singst und du spielst. Also wirklich super, ganz toll. Aber was mir gefällt ist, dass man merkt, das tut ihr mit ganzem Herzen, weil ihr wisst, es ist der Gnadenthron. Und ich habe den tiefen Eindruck, dass eure Lieder wirklich so ein Werben sind, Werben um die Seelen von Menschen, die an diesen Gnadenthron immer wieder vorbeilaufen. Immer wieder vorbeilaufen. Und noch zu kommen und diesen allumfassenden Frieden Gottes, der in niemand anderen zu finden ist, als in Jesus Christus wirklich anzunehmen. Wie der Mario das erleben durfte, fand ich einen wunderbaren Bericht. Diese ganze Gedanke der Heimsuchung auch. Gott hat dich heimgesucht. Für uns ist es eher ein negatives, beladenes Wort, Heimsuchung. Es hat immer was mit Katastrophen zu tun, die wir nicht in der Hand haben. Aber diese Heimsuchung, ich will, dass du dahin kommst, an den Platz, an dem du wirklich gehörst, heim zu deinem Vater im Himmel, den du gar nicht wirklich kennst, weil er dir so fremd ist. Fremd durch das, was wir auch in dem letzten Lied gehört haben. Fremd durch die Sünde. Fremd durch das, dass du das Ziel verfehlst in deinem Leben. Das ist das Wort Sünde. Zielverfehlung. Ich laufe am Ziel vorbei. Das Ziel des Menschen ist, in der engen, festen Gemeinschaft mit seinem Schöpfer zu leben. Das ist das Ziel von uns Menschen. Dafür sind wir geschaffen. Und aus dieser Verbindung heraus zu leben in diese Welt hinein. Unser Ziel ist eigentlich gar nicht mal Angst zu bekämpfen. Das ist gar nicht das Ziel von uns Menschen. Und das Ziel für unser Leben ist auch gar nicht mal Angst zu besiegen. Um das geht es auch nicht. Das machen viele Menschen heute in unserer Gesellschaft, die geplagt sind vor Angst. Vor allem möglichen, vor Versagensängsten. Und ich habe da ein bisschen drüber nachgedacht natürlich. Uns Deutschen wurde das so nachgesagt, dass wir so ein Volk sind, die eher so, das gibt in Englischen, gibt es auch so einen Ausdruck, the German Angst. Die Texaner sagen, das ist the German Angst. Müsste man fast drüber lachen. Ne? Aber wenn man jemanden ist, der die German Angst hat, dann kann man gar nicht drüber lachen. Über dieses German Angst. Aber das sind wir Deutschen dafür bekannt. Das ist interessant, oder? Es gibt nicht das Spanish Angst und auch nicht so American Angst. Es gibt die German Angst. Das ist ein feststehender Begriff in Englisch. Das sollte man nicht glauben. Und es bedeutet, es beinhaltet diese Angst der Existenz. Wir Deutschen sind sehr dafür bekannt, dass wir um unsere Existenz ringen. Deswegen sind auch viele dabei, ihre Existenz wirklich auch zu sichern in unserem Land. Es gibt wahrscheinlich kaum ein anderes Land, in dem es mehr Gelder auf Sparbüchern gibt, mittlerweile nicht mehr, weil wir ja auch clever sind als Deutsche. Es gibt keine Zinsen mehr, dann holen wir es lieber runter und machen irgendwas anderes damit. Kaufen uns Immobilien, Autos, die wir später wieder weiterverkaufen können. Werte, Werte. Das ist die Wahrheit. Das prägt uns. Es prägt uns Deutschen, Ausbildung. Ausbildung ist ganz, ganz wichtig. Jemand sagte, das ist unser Ersatz Christus geworden, unser Ersatz Retter. Ausbildung, Reichtum und Ansehen. Ist ganz wichtig für uns. Das prägt die Welt, das ist das Bild, das die Welt von uns Germans hat. Die Deutschen gelten als besonders ängstliches Volk. Tatsächlich zeigen Umfragen und soziologische Untersuchungen, dass der Angstlevel hierzulande relativ hoch ist im Vergleich zu anderen Völkern. Die Deutschen sind dafür bekannt, durchschnittlich 18 Mal im Jahr zum Arzt zu gehen, während andere Völker 3 bis 4 Mal höchstens zum Arzt gehen. Also die Deutschen sind dafür bekannt, so eine permanente Absicherung und Sicherheit zu haben. Vorsorge ist das große Wort in unserem Land. Vorsorge für alles und jedes. Eine gute Altersabsicherung und ein gutes Angenommenwerden bei anderen Menschen. Wie komme ich an? Und wir sind sehr fleißig, auch bekannt als Deutsche und als der Obrigkeit hörig. Und sehr viel mit unserem Status beschäftigt. Das sind wir Deutschen. Jemand sagte, das war ein großer Mann der deutschen Kirchengeschichte im Dritten Reich, der sagte, die Angst in Deutschland war ein Grund, welcher den Holocaust ermöglicht hat. Weil wer mutig ist, zeigt Zivilcourage. Wer Angst hat, duckt sich weg. Und diese Person sagte, das war wohl diese Angst, diese German Angst, war einer der Gründe, dass es überhaupt so weit kam im Dritten Reich. Dieses Wegducken, dieses sich in seine eigenen Räume verkriechen, dieses Wissen, wenn ich vielleicht aufmucke, dann bezahle ich einen hohen Preis, dann lasse ich es lieber sein. Ich möchte so jemand sein wie diejenigen, die einen hohen Preis bezahlen. Weil ich habe da noch Familie, ich habe und ich habe einfach Angst. Und natürlich ist es nicht bloß die Deutschen, es geht allen Menschen so auf diesem Planeten. Aber ich finde es sehr spannend, weil es doch ein großes Thema in unserem Volk geworden ist. Angst bedeutet beengend, dieses Wort, wenn man es überträgt, das heißt beengend, Beengung, Bedrängnis. Wir kennen dieses Wort Angina, sehr interessant. Das hat nicht nur grundsätzlich was mit Husten zu tun, sondern das hat was mit Beklemmung zu tun, Angina. Das kann sich aufschlagen aufs Herz, da können beklemmende Gefühle können da kommen. Das ist ein richtig zuschnürtes Herz. Und von dem spricht Jesus Christus. Ich finde es sehr interessant, dass die Bibel uns nicht ermutigt, bekämpft die Angst. Gebt jede Menge Geld aus, dass ihr die Angst loswerdet. Jesus sagt, in der Welt habt ihr Bedrängnis. In der Welt habt ihr Angst. In der Welt habt ihr Beklemmung. In der Welt habt ihr Bedrückung. Aber seid getrost, ich habe diese Welt überwunden. Mit anderen Worten, ich laufe, ich komme zum Gnadenthron. Weil ein Jünger, der mit Jesus unterwegs war, der Jünger Johannes, schreibt dann später mal, unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Unser Glaube. Und zwar nicht an irgendwas, dass es alles irgendwie mal besser wird, sondern nee, unser Glaube an Jesus Christus ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Warum? Weil Jesus die Welt überwunden hat. Das ist der Sieg. Nicht, dass wir uns Dinge einreden. Interessanterweise ist es so, dass es gerade in der westlichen Welt und primär auch in Deutschland mehr und mehr Erwachsene gibt, die als Lektüre Comics lesen. Und Comics haben nachweislich tatsächlich einen positiven Einfluss auf die Psyche, weil die allermeist konsequenzenlos ausgehen. Da fällt ein großer Felsblock von oben runter, der fällt auf irgendeine Ente drauf und die Ente, die wird im Sand eingedrückt und kriecht dann wieder unter den Felsblock vor und hat alles überlebt und ich kann lachen. Also es zeigt ja auch was, dass da was los ist in unserem Volk. Also viel mehr Erwachsene greifen heute auch wieder zu Comicfilmen. Gar nicht so sehr, wir würden jetzt all die schmutzigen Filme hervorholen, ne? Aber es ist gar nicht so. Die Statistik sagt, dass mehr und mehr Erwachsene lieber Comicfilme anschauen. Weil sie die Seele irgendwie aufleben lassen. Das ist interessant. Also ich versuche irgendwas zu, ich versuche mich irgendwie selbst zu ermutigen und bin doch oft in dieser Realität gefangen, wie es einfach ist in dieser Welt. Jemand schrieb mal, überversichert sind wir, ausgeliefert jener Manipulation, dauernd zu wenig zu haben, verschlungen vom Irrtum, haben sei mehr als sein. Wir leben dadurch vorbei am Wesentlichen. Berühre du uns zur Kunst des Loslassens. Und der jemand, der schrieb das an Jesus, das war ein Gebet für ihn. Berühre du uns zur Kunst des Loslassens. Des Loslassens. Damit wir dich erfassen dürfen, Jesus, damit wir deine Gnade erfassen dürfen, deine Gnade. Weil das wird, ist alles, was zum Schluss bleibt. Ich bin euch sehr dankbar für dieses Lied. Das hat auch der Herr Jesus so gelenkt, weil der Gedanke für mich heute Abend auch mitschwingt in dem, dass das alles ist, was bleiben wird, ihr Lieben. Psalm 23 sagt zum Schluss dieses Psalmes, einer wahrscheinlich der bekannteste Psalm der Bibel für die allermeisten von uns, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er führt mich auf rechte Weide, er führt mich zu rechten Wassern, er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und wenn ich schon wanderte durchs Tal der Todesschatten, so fürchte ich kein Unglück. Du bist bei mir, dein Stecken und Stab, die werden mich trösten. Du deckst einen Tisch reich im Angesicht meiner Feinde. Das bedeutet Frieden im Angesicht meiner Feinde. Das muss man sich vorstellen, wie ein Schaf tatsächlich, wie ein kleines Lamm, das auf so einer Weide steht und vor sich hingrast. Und drumherum stehen die reißenden Wölfe. Und die nur drauf warten zu beißen. Und das Lamm grast ganz friedlich vor sich hin. Und dann sagt dieser Psalmist zum Schluss dieses Psalmes, Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Also es ist gar nicht so, so sehr sagt der Psalmist aus, dass ich eventuell Gutes und Barmherzigkeit zuvorderst gleich erkenne. Aber es wird mir folgen. Und das ist ein wunderbares Bild, was der Psalmist eigentlich aufgreift aus dem Alten Testament. Bei dem Volk Israel, als sie durch die Wüste wanderten und bedroht waren von ihren Feinden, folgte was. Es war etwas vor ihnen und es war etwas hinter ihnen, das sie bewahrt hat. Etwas vor ihnen, das ihnen den Weg gezeigt hat, inmitten ihrer Angst. Wie würde das alles werden? Und das ist die Geschichte voller Angst. Und es ihnen trotz aller Angst den Weg immer wieder gezeigt hat. Trotz aller Beklemmnis, trotz aller Bedrückung, trotz aller Beengung im Herzen. Und es war was hinter ihnen, das sie immer wieder bewahrt hat vor denen, die ihnen Angst machen wollten, die ihnen das letztendlich wahrhaben werden, machen wollen eigentlich, was sie gefürchtet haben. Wir werden alle untergehen. Alle. Aber die Bibel spricht davon, dass der lebendige Gott sein Volk zu bewahren wusste. Er hat ihnen nicht alles erspart, so wie es jemand einmal schrieb, Jesus verspricht uns keine ruhige Überfahrt in die Ewigkeit, überhaupt nicht. Aber er verspricht uns eine sichere Ankunft. Weil sich Jesus selbst dafür verbürgt hat am Kreuz von Golgatha, dass es für diejenigen, die an ihn glauben, eine sichere Ankunft geben wird in der Ewigkeit Gottes. Zu Hause, angekommen, an dem Platz, an dem kein Leid und kein Geschrei mehr sein wird, an dem Platz, an dem kein Tod mehr herrscht, an dem Platz, an dem Gott selbst alle Tränen abwischen wird. Und wenn die Bibel das aussagt, dann ist die Bibel ganz realistisch, weil die Bibel spricht dann davon, dass solange wir auf diesem Planeten hier leben, gibt es Tränen, gibt es Leid und gibt es Geschrei. Solange wir hier leben, das gehört zum Leben dazu. Gibt es das Gefühl der Heimatlosigkeit? Und das Gefühl der Heimatlosigkeit sagt mir eigentlich nur eine Sache aus: Ich bin hier nicht zu Hause. Ich bin nicht zu Hause. Das Gefühl der Heimatlosigkeit sagt eigentlich nur etwas aus, dass es irgendwo ein wahres Zuhause geben muss. Und das wahre Zuhause, das ist eben nicht auf Hawaii oder in Mexiko, da möchte sowieso keiner mehr hin. Ne? Gibt es bald eine große Mauer, da kommen wir auch nicht mehr drüber. Aber irgendwo in einem Wunderland? Nee, diese Heimat ist dort an dem Platz, wozu wir als Mensch geschaffen wurden, nämlich zu Hause bei unserem Schöpfergott. Und es sagt es letztendlich aus. Und so ist die Bibel ganz, ganz realistisch. Wenn die Bibel uns das zum Ausdruck bringt, in dem Wort von Jesus Christus: In der Welt habt ihr Bedrängnis, in der Welt habt ihr Bedrängnis. Und es spricht zu seinen Jüngern zuvorderst, und wenn es zu seinen Jüngern schon sagt, die ihm nachfolgten, wie viel mehr zu denen, die irgendwie in dieser Welt wie solche Satelliten umhersausen und gar nicht wissen, wo gehöre ich eigentlich hin und wo geht es eigentlich lang, was ist eigentlich wirklich die Wahrheit, was hält wirklich, wie viel mehr noch. Und ich habe mir Gedanken gemacht, natürlich ist es immer gut, interessant mal zu sagen, wo kommt es eigentlich her, diese Angst. Wie ist die eigentlich entstanden, so Angst? Es muss ja irgendwie entstanden sein. Und die Bibel gibt uns eine Antwort drauf. Als die Welt erschaffen wurde und der Mensch erschaffen wurde, sah Gott alles, was er geschaffen hat, und es war sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Da gab es keine Angst. Da gab es keine reißenden Wölfe. Da gab es kein ich jag dich weg, ich möchte dich nicht mehr, ich kann dich nicht mehr sehen. Da gab es keine schlechten Träume in der Nacht. Weil als Gott sprach, es ist sehr gut, da war noch die Gegebenheit, dass diese Gemeinschaft Schöpfer und Geschöpf eins war. Und Gott selbst ging spazieren im Garten, sagt die Bibel. Also es war ein Zustand gewesen, den wir Menschen uns nicht mehr überhaupt nicht vorstellen können. Überhaupt nicht. Gott selbst war unter ihnen. Und der Mensch hat keine Furcht gehabt. Der wusste gar nicht, was Furcht ist. Der Mensch wusste auch gar nicht, was Segen ist. Der Mensch wusste auch gar nicht, was Frieden ist. Das war das Sein in der Gegenwart Gottes. Und von dem spricht die Bibel ganz am Anfang. Das ist, was wir Menschen so suchen in dieser Welt. Ein bisschen Frieden. Manche hauen sich die härteste Musik rein, nur ein bisschen Frieden, abschalten, weg von dieser komischen, kaputten, blöden Welt. Ein bisschen Frieden. Und dann spricht die Bibel über die größte Tragik, die gekommen ist und unter der wir alle leiden in dieser Welt. Von dem sogenannten Sündenfall. Und als dieser Sündenfall eintrat, es hieß, dass Gott Bäume gepflanzt hat in diesen sogenannten Garten Eden. Und ein Baum war der Baum des Lebens und ein Baum war der Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Und Gott sagt, das ist sehr interessant, Leute, und Gott sagt, ihr dürft von jedem Baum essen, von jedem, nur nicht vom Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Also ihr dürft sogar vom Baum des Lebens essen. Aber das Spannende ist, dass sie nicht vom Baum des Lebens gegessen haben, wie es die Bibel ausdrückt, sondern sie wollten vom Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen essen. Weil der Teufel, der Durcheinanderbringer, der Lügner und wie Jesus sagen würde im Neuen Testament, er ist ein Mörder von Anfang an. Der hat einen Menschen auf den Gedanken gebracht. Weißt du, warum Gott nicht will, dass ihr von diesem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen esst? Weil dann wird Gott wissen, dass ihr auch seid wie Gott. Und er möchte nicht, dass ihr so seid wie Gott. Weil der wird dann eifersüchtig. Und zu einem Grund hat er recht gehabt, wenn sie essen davon, dann werden sie in etwas sein wie Gott, aber sie werden nicht Gott selbst sein. Sie stellen sich vor, sie sind wie Gott und deswegen werden sie nicht mehr diese Beziehung mit Gott wirklich leben wollen. Sie wollen ihr eigenes Leben leben. Und dann kommt es so weit, dass Adam und Eva von diesem Baum, von dieser Frucht essen. Und dann plötzlich sagt die Bibel, und sie hörten die Stimme Gottes des Herrn, der im Garten wandelte, als der Tag kühl war. Und der Mensch und seine Frau versteckten sich vor dem Angesicht Gottes des Herrn hinter den Bäumen des Gartens. Das kannten die vorher gar nicht. Das kannten sie vorher gar nicht, sich zu verstecken. Warum sollte ich mich verstecken? Plötzlich sind da ganz neue Worte tauchen da auf in der Bibel. Versteck, Versteckspiel. Das gab es vorher gar nicht. Es gab vorher kein Versteck. Vorher war alles offen. Vorher gab es keinen Raum, in dem man etwas verbergen müssen. Und da rief Gott, der Herr, den Menschen und sprach, wo bist du? Mit anderen Worten, überleg mal, wo befindest du dich? Wo befindest du dich, Mensch? Wo? Und der Mensch antwortet, ich höre deine Stimme im Garten und ich fürchtete mich. Plötzlich kommt dieses Wort, Angst. Und es war nicht mehr befreiend für mich. Das war nicht mehr schön. Das war nur noch bedrückend und beengend, als ich deine Stimme hörte. Das war nichts mehr, von dem ich mir irgendwas erhofft hätte, dass was Gutes wäre. Es war nur noch schlecht. Und so kam die Furcht in diese Welt. Durch den Sündenfall, getrennt vom Shalom Gottes, von allumfassenden Frieden Gottes, getrennt. Denn ich bin nackt, darum habe ich mich verborgen. Das warst du vorher auch, bloß nur vorher hat es dir nichts ausgemacht. Und vorher hast du gar nicht gewusst, was verbergen heißt. Aber du kannst dich nicht verbergen. Du kannst dich nicht verbergen. Und es ist ja auch oftmals das, was uns mit der Angst einhergeht. Man wollte gerne irgendwie was verbergen. Man wollte sich selbst gerne verbergen. Irgendwo, irgendwie verstecken, dass das bloß nicht auf mich hereinbricht. Und wir Menschen merken, das geht gar nicht. Ich kann meine Psyche nicht verbergen. Es ist einfach da. Und das merken manche Menschen. Es ist einfach da. Es ist einfach da. Es ist plötzlich da. Es ist plötzlich da. Und ich wünschte mir, es wäre nicht da. Aber es ist da. Diese Furcht auch, die in den Rücken raufkriecht. Und die sich plötzlich festnistet. Und die dröhnt. Und selbst meine Comics, die ich lese und alles, was ich lese, selbst die Bibel, die ich lese, kann mir diese Furcht nicht mehr vertreiben. Ist plötzlich da. Und mit anderen Worten, seit dem Sündenfall gehört das zum Leben dazu. Und es bedeutet, eigentlich sagt Jesus aus, ihr müsst nicht versuchen, die Angst zu bekämpfen, sondern kommt zum Gnadenthron. Komm zum Sohn Gottes, der diese Welt mit all dem, was dazugehört und was dich bedrückt und was dir diese kribbelnden Gefühle schafft, die dich bohren und nagen, der das alles besiegt hat. Am Kreuz von Golgatha. Ein großer Theologe sagte mal, Søren Kierkegaard hieß er, er sagte, der war selbst oft geplagt von Ängsten. Aber der sagte, es muss doch alles gut werden, weil Jesus auferstanden ist. Es muss alles gut werden, weil Jesus auferstanden ist. Es muss. Und er hat es gesagt mit diesem Blick auf diesen Tag hinaus, von dem die Bibel spricht, dass es eine Welt geben wird, in der es kein Leid und kein Geschrei und keinen Tod mehr geben wird. Eine Welt, von der die Bibel spricht, in der Gott selbst alle ihre Tränen abtrocknen wird. Und das finde ich so gewaltig. Die Bibel erzieht Menschen nicht zu Phantasten. Die Bibel offenbart uns eine tiefe Wahrheit. Die Bibel offenbart uns eine tiefe Wahrheit über einen Gott, der dich in dieser kaputten Welt, in dieser erdrückenden Welt halten möchte. Und der es ist, der dir die Hand reicht, während du denkst, ich gehe unter. Und der dich nicht untergehen lässt. So wie es im Neuen Testament der Apostel Petrus erfahren hat, als er aus dem Boot ausstieg und auf den See ging und die Wellen sah und plötzlich guckte er auf die Wellen und er ging unter und er drohte zu ertrinken und er ruft zu Jesus und Jesus streckt seine Hand aus. Und das hast du auch so wunderbar gesungen, von dieser Treue Gottes. Und es ist so eine tiefe Wahrheit, ihr Lieben, die da drin steckt in den Worten, mit denen Jesus sich selbst vorstellt. Jesus sagt von sich, ich bin der Weg und ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Das, in unserem Verständnis ist es manchmal, könne man nicht viel oft damit anfangen. Aha, ich bin der Weg, ja, du bist der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Und niemand kommt zum Vater außer durch mich. Wenn Jesus das ausdrückt in Johannes Evangelium Kapitel 14, Vers 6, dann meint er eine tiefe Wahrheit, die die Juden verstanden. Wenn Jesus davon sprach, dass er die Wahrheit ist, dann spricht er davon, dass er dieser tragfähige Gott ist. Das bedeutet dieses Wort Wahrheit in diesem Zusammenhang. Dieser tragfähige Gott, dieser treue Gott. Und wenn er sagt, wenn ich sage, dieser treue Gott und er sagt, ich bin dieser treue Gott, welcher treue Gott? Und dann führt es die Bibelleser, die Menschen, die damals Jesus zuhörten, ganz, ganz weit zurück zum 5. Buch Mose, in denen sich dieser Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde, Israel, vorstellt, als der Gott, der dich getragen hat wie ein Vater seinen Sohn. Und so stellt sich Jesus mit diesem Wort vor, ich bin der Weg und ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Ich bin die absolute Treue, sagt Jesus. Ich bin die absolute Tragfähigkeit. Und ich lade dich nicht ein, sagt Jesus mit anderen Worten, zu versuchen, die Ängste zu bekämpfen. Und selbst versuchen, irgendwie tragfähig zu werden in dieser Welt, irgendwie versuchen, vielleicht selber irgendwelche Lösungen zu finden, sondern ich lade dich ein, komm zum Gnadenthron, komm zum Gnadenthron. Und lass mich dir das schenken, dass du das erfahren darfst in deinem Leben, dass du mit all deinen Ängsten, mit all diesen Bedrängungen und Beengungen im Leben, dass dir den Boden unter den Füßen wegreißt, erfahren darfst im Leben, ich bin dieser tragfähige Gott. Ich bin's. Deswegen kann Jesus sagen, in der Welt habt ihr Angst, in der Welt habt ihr die Bedrängnisse, aber seid getrost, ich habe die überwunden. Und das ist nicht einfach so ein religiöser Spruch, weil wer anders kann getrost sein als der, der sich bürgt in Jesus? Wer anders könnte getrost sein und getröstet werden durch Christus als der, der nirgendwo anders hin wollte als zum Gnadenthron? Ich möchte es erleben, was das bedeutet, dass Gutes und Barmherzigkeit mir folgen werden mein Leben lang. Und es heißt eigentlich auch ausgedrückt, ihr Lieben, wisst ihr, dass vor mir unter Umständen nicht Gutes und Barmherzigkeit liegt. Aber das heißt ausgedrückt, dass Gutes und Barmherzigkeit mich beschützen werden und behüten, so wie es Psalm 84 auch ausdrückt, in dem der Psalmist sagt, er ist unsere Sonne und er ist unser Schild. Er bringt uns ins Licht und er ist unser Schutz. Und Jesus wird sagen im Neuen Testament, den, der euch einfach nur euren Leib zerstören kann, den fürchtet nicht, sagt er. Ihr sollt vielmehr den fürchten, der eure Seele eigentlich in die Hölle werfen kann. Den sollt ihr fürchten. Also mit anderen Worten, nicht die Furcht fürchten, sondern Gott fürchten. Nicht die Furcht fürchten, sondern Gott fürchten. Wie denn? Indem ihr hinschaut auf den Gnadenthron. Indem ihr hinschaut aufs Kreuz. Wie denn, indem ihr euch die Augen aufmachen lasst, eure geistlichen Augen, was ist denn wirklich am Kreuz von Golgatha geschehen? Wie denn, indem ihr euch die Herzen auftun lasst vom Geist Gottes, Jesus, lass mich verstehen, wer du wirklich bist. Lass mich verstehen, Jesus, lass mich glauben, wer du wirklich bist. Dass du der Messias bist, dass du dieser gute Hirte bist, Jesus. Jesus, dass du der bist, von dem das Neue Testament schreibt, in einer tiefen Wahrheit, weil nun aber alle diese Kinder Geschöpfe aus Fleisch und Blut sind, ist auch er ein Mensch von Fleisch und Blut geworden. Das ist Liebe. Du empfindest diese Angst und ich empfinde deine Angst nach. Der lebendige Gott war 100% Gott in Jesus und 100% Mensch. Er konnte das ganz genau nachempfinden, was Angst bedeutet. So sehr hat Gott die Welt geliebt. So sehr. Dass er Mensch das sehen darf. Ich komm auf deine Ebene, Mensch. Ich leide deine Ängste. Du mir einen verlässlichen Grund hast, auf den du deine Ängste ablegen darfst, am Kreuz von Golgatha. Und dann sagt dieser Brief weiter, so konnte er durch den Tod, seinen Tod, den er gestorben ist am Kreuz von Golgatha, den entmachten, der mit Hilfe des Todes seine Macht ausübt, nämlich den Teufel. Und konnte die, deren ganzes Leben von der Angst vor dem Tod beherrscht war, aus ihrer Sklaverei befreien. Angst, Sklaverei. Und er konnte die befreien. Er konnte. Deswegen konnte Jesus sagen am Kreuz von Golgatha, es ist alles vollbracht, es ist alles vollbracht. Und wenn du mir Vertrauen schenkst, kann Jesus sagen, dann ist es auch für dich vollbracht, dass die Nacht überwunden ist, dass der Tod überwunden ist, dass die Ängste überwunden sind am Kreuz von Golgatha. Es ist alles vollbracht. Es ist alles wieder zubereitet, dass der Mensch wie ganz am Anfang, als er geschaffen wurde, diesen tragfähigen Gott erfahren darf in seinem Leben, in seiner Seele, in seinem Herzen durch den Glauben an Jesus Christus. Und deswegen wird der Apostel Paulus schreiben, seine tiefen Wahrheiten, als er schrieb und sagte, alle, die sich von Gottes Geist leiten lassen, und das ist der springende Punkt, wie es der Mario letztendlich auch erfahren durfte. Da gehört mehr dazu, und zwar der Geist Gottes. Und der Mario hat es ausgedrückt, wie bekomme ich diesen Geist Gottes, indem ich mich bekehre. Und Jesus Christus sagt, tut Buße, Leute, bekehrt euch, kehrt um und glaubt ans Evangelium. Glaubt an dieses Wort, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzig geborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Wie sieht es aus, indem ich komme, renne, laufe zum Gnadenthron? Und der Gnadenthron hat dieses Bild, diese Form vom Kreuz. Da ist die Gnade Gottes groß geworden in Jesus Christus. Und das sind dann Söhne und Töchter Gottes, die zum Gnadenthron gekommen sind, zu dem, der sagt, ich bin der Weg und ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Denen, die das haben wahr werden lassen in ihrem Leben, wie viele ihn aber aufnahmen, Jesus Christus aufnahmen, denen gab er die Macht, Gottes Kinder zu heißen. Und über die schreibt dann der Apostel Paulus und sagt, alle, die sich von Gottes Geist leiten lassen, von Gottes Geist auch am Gnadenthron leiten lassen. Ich brauche dich, Jesus. Ich brauche dich, ich muss zurück. Das ist mein Problem. Das Problem ist nicht die Angst. Das Problem ist, ich habe kein Fundament. Das Problem ist, weder geht etwas Gutes vor mir her, noch wird mir irgendwas Gutes folgen. Das ist mein Problem. Mein Problem ist, ich habe diese Gewissheit nicht. Die Welt ist überwunden. Nee, die Welt überwindet ständig mich, die überwindet ständig mich. Und wieder und wieder und wieder. Denn der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven. Nicht zu Sklaven. Sodass ihr von Neuem in Angst und Furcht leben müsstet. Er hat euch zu Söhnen und zu Töchtern gemacht. Und durch ihn rufen wir, wenn wir beten, aber Vater, lieber Vater. Was auch immer kommt, wie viele Nächte auch noch da sein müssen, du hältst mich, du wirst mich durchbringen. Und das rede ich mir nicht ein, sondern das legst du rein, rein in mein Herz, durch deinen Heiligen Geist. Das bedeutet Wiedergeburt durch den Heiligen Geist. Das tiefe Empfinden, ich bin ein geliebtes Kind des lebendigen Gottes. Des lebendigen Gottes, der mit mir durch dieses Jammertal durchgeht, der meine Kraft ist, der mein Stecken und Stab ist. Der die Kraft hat, mir auch die Ängste wegzunehmen, versteht es nicht verkehrt, hat er. Der die Macht hat, mitten da reinzukommen in diese Dunkelheit und sein Licht reinscheinen zu lassen. Der aber auch diese Treue besitzt. Und diese Treue ist in Jesus. Das uns durchführt durch dieses Tal der Todesschatten, dieses Tal der Ängste, dieses Tal der Furcht, dieses Tal des Versagens, dieses Tal der Schuld. wenn unser Leben Jesus gehört. Und deswegen konnte dann auch dieser Apostel Paulus schreiben zu Menschen, auf die eine große Welle von Angst zukam, von denen er dann später schreiben wird, und wenn, dass er geachtet sind wie Schlachtschafe, so ist euer Leben geachtet, schreibt er diesen Menschen. Aber er schreibt diesen Menschen auch und sagt, wenn Gott für uns ist, wenn Gott für uns ist, was mag wider uns sein? Wer und was? Welche Macht? Und die Menschen, die das damals lasen und die diesen Gnadenthron kennengelernt haben, die diesen Jesus kennengelernt haben, die konnten tief aus dem Herzen sagen, nichts, nichts und niemand. Nichts und niemand. Mich wird nichts mehr aus deiner Hand reißen, Jesus. Weil du der Gott bist, der sagt, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir nach und nichts und niemand wird sie mehr aus meiner Hand reißen. Und ich gebe ihnen ewiges Leben. Du bist der, dem, der die Menschen in Angst versklavt hat, die Macht genommen hat am Kreuz von Golgatha. Nicht der Angstmacher regiert, sondern du, Jesus. Der Hoffnungsbringer, dieser Shalom Gottes, dieser Friede Gottes. Und dieser Friede Gottes wird später der Apostel Paulus schreiben, der wird eure Herzen bewahren, eure Seelen und eure Vernunft. Das mag nicht um euren Körper gehen, da schreibt er nichts vom Körper. Da schreibt er auch nicht unbedingt was von den Gefühlen, aber er schreibt davon eure Seelen. Er wird die bewahren und er wird dich durchbringen. Und er wird dich durchbringen. Und in all dem ist es auch so, dass man am Gnadenthron Licht finden darf. Licht in dieser Finsternis. Uns zerschlagen diese Ketten der Angst, indem ich komme und Leben empfange und Freiheit empfange am Gnadenthron durch Christus. Es ist in keinen anderen Namen das Heil. In keinen anderen Namen soll der Mensch errettet werden als in den Namen von Jesus Christus. In keinen anderen Namen ist dieser Shalom Gottes. Und dieser Shalom Gottes, es ist dieses Wesen Gottes, diese Gegenwart Gottes, dieses mit Gott, mal dieses Bild genommen, im Garten Eden unterwegs zu sein. Zu wissen, es gibt nichts Besseres, es gibt nichts Größeres, als in deiner Gegenwart leben zu dürfen. Aber in die komme ich nur, wenn ich komme, in diese Gegenwart. Du bist gekommen, Jesus. Und jetzt lädst du mich ein und sagst, kommt alle, die ihr mühselig und beladen seid. Kommt alle, ausnahmslos alle. Und ich will euren Seelen Ruhe geben und ich will dich erquicken. Und während wir jetzt das Lied miteinander singen, wollen wir auch die Möglichkeit wieder geben, ans Kreuz zu kommen. In diesem Bild gesprochen am Gnadenthron. Heimzukommen, wie es der Mario erlebt hat. Heim. Und Frieden zu empfangen. Frieden, den nur Jesus geben kann. Durch seinen Heiligen Geist. Im Glauben an sein Blut, das er vergossen hat am Kreuz von Golgatha. Jesus, zu dir darf ich so kommen, wie ich bin. Ich muss auch nicht besser sein. Ich darf alles ablegen vor dir. Ich muss dir nichts vormachen. Das plagt mich, das quält mich, Jesus. Und ich will zu deinem Gnadenthron kommen und ich will das so gerne empfangen, dieses Leben. Ich will diesen Frieden Gottes empfangen. Ich will das ablegen vor dir, Jesus. Ich will nicht versuchen, irgendwas Besonderes zu sein. Das, was mich besonders macht, ist eigentlich letztendlich nur diesen Empfang deiner Gnade. Und ein Mensch zu sein, der im Herzen hat, es gibt in keinen anderen Namen das Heil. Und in keinen anderen Namen kann ich errettet werden als im Namen Jesu. Möge Gott es schenken heute Abend. Und Jesus sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Und so wollen wir aufstehen und das Lied miteinander singen. Und während wir singen miteinander, möchte ich herzlich einladen für denjenigen, der sich gerufen weiß, einfach zum Kreuz zu kommen, dass wir miteinander beten können und diesen Frieden Gottes uns zusprechen dürfen in Jesus. Möge Gott uns dazu segnen.